Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich habe heute zu Gast Mark Geiger. Mark Geiger ist Director Legal Operations und Business Technologies bei Gleis Lutz. Hallo Mark.
Hallo Patrick, danke für die Einladung für den heutigen Podcast.
Gerne. Das Thema ist schon vorgegeben in deiner Jobbezeichnung. Und zwar wollen wir ja heute sprechen über Legal Operations. Vielleicht kannst du mal erstmal grob erklären, was kann man sich unter Legal Operations vorstellen, wenn man das jetzt noch nie gehört hat?
Ja, also ich würde das immer dahingehend erklären, dass man es mal zuerst ganz eng fasst. Wenn man es ganz eng fasst, würde man das wohl so übersetzen: aus anwaltlicher Sicht, also aus Sicht einer Kanzlei, geht es eigentlich um die Optimierung von Prozessen in der Mandatsarbeit. Letzten Endes ist es aber ein ganz breites Gebiet, weil da geht es schon damit los, dass wir eben Legal Tech Lösungen im Einsatz haben. Es geht um klassisches Legal Project Management. Es geht aber auch schon im Kern darum, wie eigentlich eine Akte in der Kanzlei angelegt wird, wie Zeiten erfasst werden, wie abgerechnet und alles drumherum sozusagen um den Schreibtisch des Anwalts, würde ich mal so als klassisches Legal Operations bezeichnen. Wenn es dann so ein bisschen mehr ins Eingemachte geht, soll heißen, was passiert eigentlich auf dem Tisch des Anwalts, also auf dem Schreibtisch des Anwalts, dann würde ich jetzt mehr an Legal Tech denken. Aber alles drumherum, das ist für uns im Großen und Ganzen Legal Operations. Das ist natürlich auch ein Stück weit Herzstück der anwaltlichen Arbeit, wo viele wichtige Weichen gestellt werden, wie eben dann die Prozesse drumherum dann effizient ablaufen.
Gibt es denn diesen Job, vielleicht sogar, wo er noch gar nicht so genannt wurde, Legal Operations, ja, aber auch seitdem er sein wird, gibt es das schon lange, deiner Ansicht nach, vielleicht auch doch speziell sogar in eurer Kanzlei? Wie ist das?
Ja, also die Vorgängerbezeichnung von uns war eigentlich auch ein Stück weit eine andere. Bevor man von Legal Operations gesprochen hat, ist ja auch so ein Begriff, der in den letzten Jahren immer stärker aufkam, hieß eigentlich mal die Fachabteilung, die ich geführt hatte, Operations and Business Projects. Und das trifft es eigentlich im Kern auch ganz gut, weil letzten Endes geht es in der Kanzlei natürlich ganz vorwiegend um die anwaltlichen Prozesse, aber auch um viel, viel mehr. Also wenn wir mal einen Business Intake Prozess anschauen oder generell mal den Lebenszyklus eines Mandats, dann beginnt es ja im Prinzip, es findet eine Kollisionsprüfung statt. Dürfen wir das Mandat überhaupt annehmen? Dann wird ein Engagement Letter verhandelt. Der muss irgendwo am besten im System hinterlegt werden, dass eben die richtigen Stundensätze zur Abrechnung kommen. Bis hin zu, man braucht ein entsprechendes Mandatsverzeichnis, ein Dokumentenmanagementsystem, bis hin zu, wenn es eben ein besonders gutes oder spannendes Mandat ist, dann wollen wir natürlich damit jedenfalls auch werben, wenn die Mandantin einverstanden ist. Also auch Referenzmandate, die ganzen Prozesse darum spielen eine wesentliche Rolle. Das heißt, wir haben so einen richtigen Lebenszyklus eines Mandats, von der Aktenanlage bis zur Abrechnung über die Zeiterfassung, was man originär als Practice Management System bezeichnen würde. Und das ist eine der Kernaufgaben von einem Legal Operations Team in einer Kanzlei. Früher bei uns Operations. Im Herzen ein bisschen Operations und Legal Operations eigentlich im weitesten Sinne geht es oft um Prozessoptimierungen im Zusammenhang mit Digitalisierung. Das ist eigentlich auch Legal Tech. Deswegen unterscheiden wir in unserem Team, wo Legal Tech und Legal Operations Hand in Hand gehen, gar nicht zu sehr, ob es jetzt Legal Tech ist mehr oder mehr Legal Operations, weil im Prinzip ist die Quintessenz Prozessoptimierung. Und die Prozessoptimierung kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Das kann eine Qualitätssteigerung, Verbesserung sein. Das kann eine Effizienzsteigerung sein. Darum geht es hier auch ganz oft. Oder eben, was eben bei uns zum Beispiel auch ein erklärtes Ziel ist, dass wir repetitive Aufgaben, sprich langweilige Aufgaben, eigentlich durch Roboter oder Softwarelösungen unterstützen oder am besten komplett substituieren können.
Wie muss ich mir das denn vorstellen, vielleicht in deiner konkreten Arbeit? Das heißt, du bist dann sehr im Austausch mit den juristischen Kollegen und du schaust dir also einerseits, du sagtest ja, Legal Tech ist so ein Kernbereich, ne? Legal Tech bedeutet ja am Ende Software in erster Linie. Das heißt, du schaust dir so an, was es da gibt und ich weiß nicht, habt ihr auch Eigenentwicklungen oder sind es gekaufte Lösungen bei Gleis Lutz oder?
Also wir versuchen natürlich meistens immer irgendwelche Produkte einzukaufen, weil Eigenentwicklung heißt, höhere Kosten,
Ja.
höhere Anstrengungen und es bindet natürlich wahnsinnig Ressourcen. Ja, da haben wir so eine Art Nischenstrategie für uns entwickelt, soll heißen, überall, wo wir kein passendes Produkt am Markt finden, aber der Business Case für uns big enough ist, dann sagen wir, okay, hier gehen wir rein und entwickeln dann eine eigene Lösung. So, die Eigenentwicklung kann jetzt durch Unterstützung von externen Dienstleistern erfolgen. Mittlerweile gehört meinem Team auch ein fünfköpfiges Entwicklerteam an. Also hätte ich nie gedacht vor einigen Jahren, dass wir mal ein eigenes größeres Entwicklerteam hier bei uns unterhalten. Und ehrlich gesagt reden wir eher um Unterstützung von oder Aufbau des Teams von Nummer 6 und Nummer 7, als wir drüber nachdenken, reichen die 5 Leute tatsächlich? Also hier mein Kollege Jochen Vogel, der bei uns die IT mit mir zusammenleitet, schon immer einen richtigen Riecher gehabt. Und das spielt ein. Das heißt, wir haben zum Beispiel jetzt mal 2 größere Eigenentwicklungen, über die man berichten kann. Das eine ist ein Fact-Tracker. Da geht es im Prinzip, wenn wir in Compliance-Mandaten, in kartellrechtlichen Mandaten, in Investigations durch die eDiscovery-Software unzählige Sachverhaltsinformationen herausfiltern, dann braucht man eigentlich ein kluges System, in dem man diese ganzen Sachverhaltsinformationen verwalten kann. Da gab es auf dem Markt nur wenig. Auf der anderen Seite ist es auch immer ein Vertraulichkeitsthema. Man möchte jetzt nicht unbedingt in einer Discovery oder einer Investigation die Quintessenz der Untersuchung sozusagen gegebenenfalls in der Cloud wissen. Und hier haben wir eine Eigenlösung entwickelt, die auch so ein bisschen mehr kann. Die hat auch schon einige KI-Komponenten auch vor dem Hype der Generative AI verbaut. Also da können eben Widersprüche aufgedeckt werden, wenn Zeuge A sagt, aber B war zu dem Zeitpunkt anwesend und Reisekostenabrechnung oder andere Sachverhaltsinformationen belegen, nee, der war da gar nicht anwesend. Oder der Meier sagt, der Müller war es, und der Müller sagt, der Krause war es, und der Krause hat aber ein hundertprozentig wasserdichtes Alibi. Dann kann es solche Widersprüche und Sinnzusammenhänge erkennen, was ebenso zum Beispiel eine wichtige Funktion ist, wenn man Sachverhaltsinformationen dann an die Mandantin reportet, können wir immer genau festhalten, in welchem Dokument, an welchem Datum wir welche Sachverhaltsinformationen verarbeitet haben, sodass quasi, wenn irgendwann mal in der Prozesskette später herauskommt, diese Sachverhaltsinformation ist widerlegt oder nicht mehr aktuell, dann können wir sagen, übrigens am 26. März 1986 hatten wir Ihnen berichtet. Mittlerweile gibt es Erkenntnisse, dass diese Sachverhaltsinformation so nicht mehr passt. So, das ist zum Beispiel ein cooles Tool. Das andere Tool ist unsere Client Corporation Plattform, wo wir eben verschiedene Module drauf entwickelt haben, die die Zusammenarbeit mit der Mandantin wesentlich vereinfacht. Da geht es eben von irgendwie, wir können zusammen an Dokumenten arbeiten, über File-Sharing, Projekträume, bis hin zu größeren Transaktionen, die Legal Project Management mäßig darauf unterstützt werden. Also alles, was das Herz begehrt, haben wir da schon an Modulen entwickelt und da geht die Entwicklung eigentlich auch munter weiter.
Das heißt, du hast gerade schon KI genannt. Du sagtest auch, glaube ich, vor dem Hype, ja. Das heißt also, ihr verwendet KI-Tools oder ähnliche, vielleicht auch Large Language Modelle, wenn das damit gemeint ist, ja. Schon
Genau.
auch eine ganze Weile, wenn ich das richtig verstehe, ne?
Genau, also wir haben jetzt, also genau, man muss, genau, also KI war schon lange ein Thema, muss man fairerweise sagen. Das war dann oft auch marketingmäßig gut von Legal Tech Tools ausgeschlachtet. Hey, wir haben KI. Ich glaube, wir haben eine neue Sphäre betreten mit den Large Language Models. Und klar ist, mit denen haben wir uns natürlich intensiv befasst. Wir haben vor wenigen Tagen in Pilotbetrieb beendet, wo 125 Anwälte über mehrere Monate hinweg jeden Tag mit einem dieser Large Language Models gearbeitet haben, haben uns auch entschieden, dort weiterzumachen. Also wir sind jetzt kurz vor dem Rollout, dass alle Gleisanwälte jeden Tag mit einem Large Language Modell arbeiten können. Aber das soll es gar nicht gewesen sein. Wir wollen einigen von unseren Anwälten noch ein zweites Large Language Modell an die Hand geben, weil genau das ist nämlich das, was wir herausfinden wollen. Welches ist das bessere Modell eigentlich? Also wir haben schon relativ viel experimentiert, das ist das eine. Das
Also macht
andere, wir
quasi
haben uns
so eine Art A/B-Test, so ein bisschen,
genau, also das A ist
ja.
schon ziemlich gut, muss man zugeben. Wir wollen jetzt keine Produktwerbung machen, aber das A, was wir gefunden haben, ist schon ziemlich gut. Allerdings, man weiß es eben, ist es eben A plus oder A plus plus oder ist es A minus, ja? Und da versuchen wir gerade immer mehr Vergleiche herzustellen. Das ist auch sehr interessant. bezüglich Prompt haben wir auch wahnsinnig viel gelernt. Auch da kann man echt coole Stories mittlerweile erzählen. Aber es geht auch im Prinzip, wir sind ja als Kanzlei, gibt es auch Business Service Units, da wird es dann wiederum ein anderes Modell geben, mit dem wir viel experimentieren wollen. Da geht es ja eher, dass wir Produktivitätsschub erhalten und nicht so sehr darum, dass wir hier in den anwaltlichen Stellen oder in der Sachverhaltsinformationsermittlung hier eine KI haben. Also wir stellen uns da relativ breit auf, haben jetzt auch schon die ersten zwei wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema generative KI vergeben. Und ich glaube, das ist ein Thema, das ist gekommen, um zu bleiben und wird so schnell nicht mehr weggehen.
Oh ja, bestimmt. Wenn du gesagt hast, das Stichwort Prompting, ja, und vielleicht nochmal für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist, also im weitesten Sinne ist das quasi die ideale Verwendung, den idealen Befehl zu geben, in relativ normaler Sprache, im Gegensatz zu Programmiersprache, meine ich jetzt, ne, dass man also dem Large Language Modell, sowas wie ChatGPT, quasi einen Befehl gibt, etwas zu machen. So, das kann man dann sehr ausführlich machen und sehr detailliert und sehr getestet, wie es gut funktioniert und wie es nicht gut funktioniert. Das ist Prompting. Ne? Wollte ich jetzt nochmal erklären für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Habe ich mir das so vorgestellt, dass du sagtest gerade, es sind relativ viele Anwälte bei euch an diesem Thema dann dran gewesen. Hat man denen erklärt, wie man denn prompten muss, oder waren das schon vorgegebene Prompts von mehr der IT-Abteilung, die dann verwendet haben? Wie lief das?
Wir haben, also bei der Onboarding-Schulung wurde mal ausführlich erklärt, worauf man achten muss. Dann haben wir die 125 Anwälte einfach mal machen lassen und haben die dann nach zwei Wochen alle wieder zusammengetrommelt und haben sozusagen die ersten Erkenntnisse besprochen. Und es war einfach so, dass so die ersten Prompts, die uns geliefert werden, die waren immer so ein, zwei Sätze. Dann haben wir denen gesagt, naja, ein, zwei Sätze sind oft zu knapp. Ihr müsst im Prinzip dem Tool so erklären, wie wenn ihr mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter oder einem Associate sprechen würdet. So, in diesem Mandat geht es um Folgendes. Wir müssen jetzt Folgendes für die Mandantin machen. Die Mandantin ist und das Endprodukt, was ist das Ziel, wie wollen wir da hinkommen? Und umso länger der Prompt, umso konkreter, umso besser ist das Ergebnis. Also so im Prinzip so die Frage aller Fragen, wie ist die Rechtslage? Nee, das kann kein Land. Wir können auch kein Jura. Aber umso konkreter man fragt und umso näher man am Sachverhalt arbeitet, soll heißen, dass man eben auch Dokumente letzten Endes beispielsweise auf so eine Plattform hochlädt und daran im Prinzip sich an den Fragen entlanghangelt, dann funktionieren diese Modelle teilweise wirklich überraschend gut bis sehr gut. Mhm. Und, aber die Erkenntnis war eine lange Kette. Und wenn wir jetzt Prompts reinkriegen von unseren Anwälten, die übrigens immer noch immer mit dem Modell arbeiten, ist es eben so, wir bekommen halt schon Prompts, die sind halt schon 8 Sätze, 9 Sätze oder 10 Sätze. Also da merkt man auch, wie sich das in kürzester Zeit gewandelt hat. Hier noch ein spannendes Thema, was wir gelernt haben, ist chronologische Handelsregisterauszüge. Die sind ja immer so aufgebaut, dass im Prinzip die fortgeschrieben werden. Mhm. Und die veralteten Informationen sind ja gerötet und unterstrichen. So, wenn du jetzt so ein Handelsregisterauszug oder viele von diesen hochlädst, dann fragen würdest, hey, wer ist eigentlich der Geschäftsführer oder wer ist der Gesellschafter oder Prokurist, wie auch immer, und trage mir die Ergebnisse in der Tabelle ein, dann würde dir alle liefern oder falsche Ergebnisse. Wenn man ihm aber erklärt, dies ist ein Handelsregisterauszug nach deutschem Recht, chronologisch aufgebaut, bla bla bla, und alle Informationen, die roten und unterstrichen sind, Klammer auf, gerötet, Klammer zu, sind alte Informationen, diese bitte nicht berücksichtigen. Mhm. In dem Moment bekommt man ein Ergebnis von 99% plus. So, und das ist genau das, was man eben einmal erklären muss. Und wenn die Leute das verstanden haben, dann sind die da schon ziemlich smooth unterwegs.
Ja, das ist äußerst spannend. Das heißt, die Use Cases, die ihr da so habt, sind einerseits Dokumenten, also Daten rausziehen aus Dokumenten, ja, teilweise sicherlich aus sehr großen Mengen, weil sonst macht es ja wenig Sinn, wenn man eine Seite hat, kann man ja selber machen. Du sagtest ja, Handelsregisterauszüge können ja auch sehr lang sein. Aus Verträgen sicherlich Daten herausziehen, also das ist so ein Anwendungsfall, ja. Ist es denn auch, quasi wird auch das LLM benutzt im Bereich der Vertragsgenerierung zum Beispiel, neue Verträge aufzusetzen oder so, oder ist das nicht so bei euch?
Also für Klauseln ja, Wir haben jetzt kein spezielles Modell als Vertragsgenerator. Wir haben natürlich Dokumentenautomatisierung im Einsatz, auch KI-basierte Dokumentenautomatisierung, aber jetzt nicht, wie wahrscheinlich du gemeint hast, so nach dem Motto, erstell mir mal bitte einen GmbH-Geschäftsführervertrag, braucht ihn die Klauseln, jetzt mach mal. Das kann man schon
Richtig.
machen, die Ergebnisse sind eher ernüchternd. Wie wir es festgestellt haben, wir geben es zwar noch nicht auf und wollen da noch ein paar Dinge dran probieren, aber das ist jetzt im Prinzip, wo man sagen muss, das sind eher schnell dem Sprachmodell Grenzen gesetzt. Wenn es jetzt um einzelne Klauseln geht, wo man eben auch mal vielleicht Dokumente oder Beispieldokumente hochlädt, da haben wir jetzt die Erkenntnis eher geworden, das funktioniert schon relativ gut. Das ist gut, heißt übrigens nie, fast nie perfekt. Aber manchmal ist es ja auch so, du sitzt vom leeren Blatt Papier und irgendwie willst du nicht so richtig laufen. Und dann kann man so ein Tool eben auch mal irgendwie als Innovationsschub verwenden oder hier, das bringt dich auf eine Spur. Also schon ziemlich hilfreich und es steigert definitiv ein Stück weit die Produktivität.
Ja, genau, so meinte ich das auch, ja. Also sicherlich wird das auch fortschreiten, Vertragsgenerierung. Ich meine, natürlich kann man bei ChatGPT, wenn man das jetzt mal so als Basisprogramm nimmt, es gibt ja auch genügend andere, kann man natürlich schon eingeben, erstell mir mal einen Kaufvertrag oder so, ja. Aber das ist natürlich dann auf einem anderen Niveau, auf einem anderen Level, als ihr das jetzt braucht. Aber ich glaube, es zeigt schon, dass es auch dahin gehen kann. Also gerade die Large Language Modelle als Vertragsgeneratoren kann ich mir schon vorstellen mit den entsprechenden Prompts. Du hast es ja schon gesagt, dass das eben sehr wichtig ist, dass das auch immer besser wird. Also gehe ich mal zumindest stark von aus, ne?
Genau.
Ich würde gerne nochmal auf diesen Aspekt eingehen des Berufsfeldes, weil ich das auch sehr, sehr spannend finde. Es ist ja so, dass der klassische Anwalt natürlich die nächsten Jahre jedenfalls sicherlich nicht ausstirbt. Der Trend der letzten 10 Jahre oder länger war ja schon immer die Spezialisierung. Das heißt, der spezialisierte Jurist war schon mehr gesucht als der ja, Allgemeintätige. Ja. Und jetzt werden ja immer interessanter diese neuen Berufsfelder. Also wir haben so Titel wie, ja, wie dein, also Legal Operations, Business Technologies, ja. Wir haben den Prompt Engineer, den hast du ja schon genannt, bei euch. Das kann ja dann eher ein ITler sein, der von Jura Ahnung hat oder eben auch andersrum. Das ist ja ganz offen, ne? Und siehst du da auch die Entwicklung so, dass sich das ein bisschen verschiebt in den nächsten Jahren, jetzt speziell bei euch, bei solchen Größen, wie ihr es habt, also große Wirtschaftskanzleien, ja, dass also dort immer mehr solche Jobs gesucht werden, im Gegensatz zu Anwälten. Wie siehst du da so die Entwicklung in diesen Bereichen?
Also die Legal Ops und Legal Tech Truppe ist bei uns in den letzten Jahren einer der Truppe gewesen, die am größten angewachsen ist. Die Nachfrage steigt natürlich, macht ja irgendwie auch Sinn, ja. Die
Ja.
Art der Mandate, die auf dem Markt sind, sind immer größer, immer komplexer. Und da schreit es ja danach, dass man technologisch unterstützt, hier Effizienzen hebt, KI einsetzt, um eben hier bestmögliche Synergien für die Mandanten zu erzielen. So, also deswegen, das glaube ich, ist eine Reise, die hat begonnen. Auch die wird noch eine Weile fortschreiten. Aber ich weiß jetzt nicht, in welchem Verhältnis das zum Anwalt ist. Das habe ich noch nie ausgerechnet, ehrlich gesagt. Wir wachsen auch im anwaltlichen Bereich. Also deswegen ist das vielleicht ein gesundes Mitwachsen. Was man schon zugeben kann, ist, dass die Durchdringung von Softwarelösungen in der Mandatsarbeit, damit meine ich jetzt kein Word, kein PowerPoint und kein Excel und ich meine auch nicht irgendwie die klassische Mandatsanlage, sondern das, was man wirklich als Legal Tech Tools bezeichnen kann, das nimmt schon deutlich zu. Früher war das eher so den ganzen großen Projekten vorbehalten, Mass Litigation, Transactions, große Investigations. Also gerade in diesem Bereich E-Discovery Software ist für mich eigentlich so der Protagonist von Legal Tech im Kanzleieinsatz. Den gibt es schon irgendwie 20 Jahre. Hat man auch schon 10 Mal gesagt, morgen gibt es die gar nicht mehr. Die gibt es immer noch und die verdienen immer noch gutes Geld, die ganzen E-Discovery-Software-Anbieter. Und das hat schon zugenommen. Wenn wir das umsatztechnisch bei uns, das haben wir schon ab und zu mal gemacht, wenn wir mal so eine Schablone hinlegen, in welchen Mandaten Legal Tech zum Einsatz kommt und was das auf das Umsatzvolumen bezogen ist, dann ist das schon ganz beträchtlich. Also da reden wir schon irgendwie. Ich glaube, da haben wir die 50%-Schwelle schon überschritten. Wenn man das aber insgesamt auf die Anzahl der Mandate betrachtet, dann sind wir wahrscheinlich irgendwie so bei 10, 15%. Also das ist immer noch ein kleiner, geringerer Anteil, aber eher für die größeren, komplexeren Projekte.
Könntest du dir denn vorstellen, weil die Diskussion hatte ich jetzt auch schon so ein, zweimal in Podcasts oder auch persönlichen Gesprächen, dass man sagt, durch KI-Software, durch Legal-KI, Legal-AI-Software wird also quasi die Rechtsabteilung der Zukunft, ja, deutlich fähiger, eigene Lösungen zu erarbeiten, als sie es jetzt oder sagen wir mal sogar noch vor 10 Jahren war. Also ich glaube, das ist unstrittig. Das Einzige, was dem entgegensprechen könnte, dass man dann nämlich quasi die Konklusion hat, dass man sagt, man braucht weniger outgesourcete Kanzleianwälte, ja, wäre ja eigentlich nur dann, wenn man sagt, okay, sie haben zwar dann die Rechtsabteilungsmitarbeiter haben quasi mehr Möglichkeiten durch KI, aber gleichzeitig wird auch die gesamte Aufgabe so komplex, dass man es dann doch wieder outsourcen muss. Wie siehst du das? Würdest du sagen, dass das so stimmen könnte, diese Entwicklung, oder eher nicht?
Sehe ich auch so. Also ich habe schon Tools jetzt am Markt gesehen, die speziell auf Rechtsabteilungen zugeschnitten sind, die da kommt eine Anfrage per E-Mail und die helfen dir auf Knopfdruck die perfekte Antwort zu formulieren, weil eben Rulebooks, Compliance-Regeln dahinter gelegt sind und die Anfrage, die dann eben noch vor Generative AI 15 Minuten gekostet hatte, dauert jetzt noch irgendwie gefühlt 1 bis 2 Minuten. Also genau das ist auch so ein Thema, Produktivitätsschub, der wird erheblich zunehmen, soll auf der anderen Seite wiederum heißen, die werden sich auch teilweise um andere Themen kümmern können, also da werden Ressourcen freigesetzt. In dem Business, wo jetzt wir als Gleis Lutz drin stecken, das ist dann schon immer teilweise juristisches Hochreck, das sind komplexe Angelegenheiten. Von diesem Commodity-Geschäft bekommen wir eigentlich immer relativ wenig ab. Aber klar, die Auswirkungen werden auf den ganzen Rechtsmarkt sein. Auch wir als Kanzlei, muss ich fairerweise sagen, werden immer produktiver, immer effizienter, weil wir eben auch anfangen, solche Tools für uns einzusetzen. Und wenn jetzt Katharina noch hier bei uns wäre, also Katharina Bisset, und die ja schon immer sagt, hier Abgesang auf den Stundensatz. Jetzt kann man drüber nachdenken, wenn wir alle total effizient und total produktiv sind, der Stundensatz nicht sogar wieder dann interessante Abrechnungsmethode ist, weil man eben doch schneller unterwegs sein kann. Ja? Also das sind Fragen, die der Markt in den nächsten Monaten und Jahren beantworten wird. Ich kann mich noch zu den Anfängen von Gleis, kann ich noch die Diskussion, auch da hat man schon vor 20 Jahren die Sorge gehabt, dass der Stundensatz morgen tot sein kann, den gibt es immer noch. Und auch bei der Entwicklung, jetzt haben wir generative KI, wenn wir jetzt mal auf 2016 zurückblicken, als Legal Tech groß aufkam, haben sich irgendwie auch alle Sorgen gemacht, dass der Roboter der neue Kollege ist, Robo-Judge und das tolle Juwe-Cover im April 2016, wo hier der neue Roboter-Kollege abgebildet war, das habe ich immer noch vor Augen. Und als ich 2003 bei Gleis angefangen hatte, da kam so die große Welle von Knowledge Management auf. Und auch da hieß es, wir brauchen morgen nur noch die Hälfte der Anwälte, weil wir alle Vertragstypen in irgendwelchen digitalen Schubladen rumliegen haben. Und egal, was der Mandant will, wir drücken auf irgendein Knöpfchen, das kommt schon raus. Also es ist nie gekommen. Deswegen glaube ich, die Anwaltschaft, die wird es auch noch in 20 Jahren geben. Ich glaube, das Skillset wird sich tatsächlich weiter ändern. Ich glaube, Prompten, das ist, wird den Juristen künftig mit in die Wiege gelegt. Das sind wie die Bootsen-Suchoperatoren, weil mittlerweile gibt es auch schon die ersten Tools, die wir nur gesehen haben, die das Prompten sozusagen für die Anwälte mit übernimmt. Also hier eingangs mit einem Beispiel, was ist die Rechtslage? Und das wird dann eben zerlegt und dann kommt eben eine Antwort, was meinst du jetzt genau damit? Also werden auch Gegenfragen gestellt, sodass der
Richtig.
Anwalt, der eben kein Prompt-Experte ist, noch mehr in die Hand genommen wird. Und dann eben kommt als Antwort, ja, der Prompt macht so keinen Sinn. Übrigens auch das eine Erfahrung. Wir haben teilweise Prompts geliefert bekommen. Wenn wir die gelesen haben, haben wir auch gesagt, so richtig hätte ich die Aufgabe jetzt auch nicht verstanden. Wir sprechen mal mit dem Kollegen, was er eigentlich gemeint hat. Ja, also das
Ja.
ist eine ganz gute Selbstreflexion.
Ja, das glaube ich. Also das ist übrigens genau das, was ich auch gesagt hätte, dass ich denke, also Prompting wird sich dann nochmal wieder verschieben in eine, so ein bisschen wie Coding und dann Low Code und No Code, hast du wahrscheinlich dieses Prompting und vielleicht gibt es dann Low Prompting oder so, ja. Weiß nicht, ob es den Begriff schon gibt, sonst habe ich ihn jetzt erfunden, ja.
Absolut.
Also jedenfalls, die Richtung wird es wahrscheinlich gehen, ja. Das heißt, du würdest auch sagen, mit diesem ganz großen Headline, der Anwalt wird bald ersetzt und so weiter. Also, ich sage ja auch immer so 20, 30 Jahre, das weiß jetzt auch niemand so wirklich, aber das siehst du auf absehbare Zeit nicht, sondern wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, es verschiebt sich die Arbeit, die Art der Arbeit, ja. Vielleicht das Modell der Stunden, hast du ja schon gesagt, vielleicht aber auch gerade nicht. Das kann alles kommen, aber es ist nie, eben nicht so, dass deiner Ansicht nach jetzt der Anwaltsberuf gefährdet ist oder also viel weniger gebraucht werden oder so. Das siehst du nicht, ne?
Nee, also auch in den Feedback-Gesprächen jetzt mit dem großen Large Language Modell, was wir getestet haben, kann ich mich in eine Situation erinnern, wo eine wirklich hervorragende Anwältin gesagt hat, sie sei doch ein Stück weit erleichtert. So alles kann das Modell noch nicht. Sie glaubt, die nächsten paar Jahre ist ihr Job sicher. Ja? Also von
Aha.
daher, das kann man absolut unterzeichnen.
Ja, also die nächsten paar Jahre. Ich meine, du hast ja dieses Juve-Cover erwähnt. Ja, Legal Tech war dann so der Begriff, wo alle gedacht haben, so, das nimmt uns jetzt alles weg. Dann ist es gar nicht passiert. Bei Legal AI sehe ich das schon anders als Legal Tech. Also das Potenzial ist natürlich hier ganz anders, ne? Aber wir sind da, glaube ich, beide der gleichen Meinung, dass das die nächsten Jahre helfen wird, dass man die nächsten Jahre vielleicht in der Arbeit ein bisschen moderner werden muss und auch wird. Es kommen ja auch Nachwuchskräfte nach, die schon mit Technologie viel mehr aufgewachsen sind als jetzt die Seniorpartner oder so. Ja, also das ändert sich ja auch schon von der Gesellschaft her selber. Ich würde gerne nochmal, bevor wir quasi zum Ende schon kommen, würde ich gerne nochmal über was anderes sprechen. Und zwar, ich hatte mir das nochmal notiert, ihr hattet als erste Kanzlei Deutschlands, seid ihr quasi seit Juli 22 im Metaverse, ja? Und da würde ich dich gerne nochmal zu befragen. Vielleicht mal so, ja, vielleicht doch erklärst du erstmal, was das vielleicht bedeutet. Wir müssen ja immer wieder für Leute, die das auch gar nicht kennen, weil es kennt jetzt auch nicht jeder, Metaverse. Was ist das? Warum seid ihr da vielleicht reingegangen? Was war da die Idee?
Okay, also ob wir die erste Kanzlei Deutschlands waren, wissen wir nicht. Wir waren sicherlich eine der ersten Wirtschaftskanzleien überhaupt, die den eigenen Bürostandort im Metaverse gegründet haben. Genau, also Metaverse steht ja im
Jedenfalls
Prinzip.
werde ich, also bin ich aber jedenfalls so, dass es also aus Pressemitteilungen und so weiter wart ihr schon so großes Thema gemacht hat. Wir sind jetzt im Metaverse, also so kam mir das dann schon vor, dass ihr da wirklich ein großes Presseecho gehabt habt mit diesem Thema, mit diesem ganz modernen Thema. Ne? Das auf jeden Fall. Ne?
Genau, ja, genau. Hat uns auch gefreut, dass es so aufgenommen wurde. Vom Hergang muss man einfach sagen, wenn man die Zeit zurückdreht, das war ungefähr Herbst 2021, da saßen wir in unserem Think Tank zusammen, das sind drei Partner und ich, und haben uns eigentlich überlegt, was sind so ein bisschen die Themen der Zukunft. Wo wir schon echt gut aufgestellt waren zu dem Zeitpunkt, war das ganze Thema Legal Ops und Legal Tech, haben einige Preise angeheimst. Und waren eigentlich mit der Entwicklung ganz zufrieden und das Team hat dieses Thema auch extrem gut weitergetrieben. Also saßen wir in dieser Runde und haben eben versucht, was sind eigentlich die Themen von morgen und übermorgen zu identifizieren. Und lustigerweise gab es eigentlich zwei Themen dann am Ende, so eine Art Shootout. Das war Metaverse oder generative künstliche Intelligenz. Aber die waren noch weit entfernt letzten Endes von der Schlagkraft, die sie dann irgendwann mal mit ChatGPT und Co. erreicht haben, weshalb wir dieses Thema so ein bisschen beiseite geschoben haben und gesagt haben, okay, Metaverse ist ein ganz spannendes Thema, mit dem wir uns intensiver befassen wollen. So, und umso tiefer wir in diese Welten eingestiegen sind, ja, und jetzt darf man das nicht missverstehen, wir sind jetzt keine Nerdies, die da irgendwie stundenlang in diesen 3D-Welten, in diesen virtuellen Welten verbracht haben, sondern wir haben es aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet. Wir sahen eben dieses Thema Metaverse mehr aufkommen und wir haben für uns immer das Thema Metaverse verstanden. Da gehörten alle Entwicklungen rund um Web3 dazu. Virtual Reality, Augmented Reality, XR, also alles in diesem ganzen Baukastenset haben wir da mit betrachtet und wir waren uns ziemlich sicher, das wird eines der Themen der Zukunft. So, wir hatten dann mal mit zwei, drei Mandanten drüber gesprochen und die meinten auch, ja, mit dem beschäftigen wir uns, wir finden da gar niemand so richtig, der uns weiterhelfen kann. Und umso tiefer wir da eingetaucht sind, haben wir gemerkt, wie viele spannende juristische Fragestellungen sich hinter diesem Thema Metaverse befinden. Das geht los eben, wie gründe ich eigentlich irgendwie eine Niederlassung im Metaverse? Muss ich steuerrechtlich was beachten, datenschutzrechtlich? Und wir wollten einfach, wenn wir das machen, auch die Glaubwürdigkeit am Markt erzielen, dass wir das alles selbst durchlebt haben. Und das sind ganz spannende Geschichten und lange Abende, die wir gemeinsam verbracht haben, um zu diskutieren, hey, was verbirgt sich da eigentlich hinter all diesen Themen? Nicht nur technologisch, muss man auf der einen Seite verstehen, aber auch die ganzen rechtlichen Fragestellungen. Was bewegt unsere Mandanten, wenn sie sagen, hey, wir wollen morgen Business im Metaverse betreiben? Oder wenn die Mandantin auch ganz bewusst sagt, hey, mit dem Thema will ich gar nichts zu tun haben, aber meine Brand, die will ich natürlich schon geschützt haben. Und wir haben dann in verschiedenen Fachgebieten mit verschiedenen Anwälten, die Interesse an diesem Thema hatten, es gab wirklich zahlreiche Meldungen dazu, mal eben so einen Fragenkatalog erarbeitet, nach Fachgebiet gruppiert, was sind die spannendsten Fragestellungen, die die Mandantin wissen sollte. So, das war das eine. Die andere Seite war, wir mussten es technisch operativ umsetzen. Das war dann eher die Aufgabe meines Teams. Dann ging es schon los, wo gründen wir eigentlich unseren Standort? Ja, dann gibt es verschiedene Welten, um es mal einfacher zu formulieren. Am Ende haben wir uns für Decentraland entschieden, weil es eben ganz prototypisch für die Idee des Metaverse entsteht, organisiert in einer DAO, also eine spezielle Organisationsform, Rechtsform für Metaverse. Alle Interaktionen basieren auf einer Blockchain. Blockchain ist übrigens eine Technologie, die wir auch aus dem Legal Tech-Umfeld kennen. Die Ethereum-Blockchain der neuesten Generation wurde da eingesetzt. Also wir fanden das alles total spannend und haben uns deswegen entschieden, hey, warum sollen wir da eigentlich keinen eigenen Standort gründen? Und das wurde dann auch umgesetzt, das Projekt wurde angenommen, wir haben es dann gemacht, wir haben es dann gelauncht, aber das war nur Teil der Kampagne, weil der andere Teil war eben auch so Newsletter-Formate, wo wir eben über spannende rechtliche Fragestellungen zum Thema Metaverse informiert haben. Wir haben zahlreiche Gespräche mit Mandanten geführt, die eben langfristig oder kurzfristig planen, eigene Aktivitäten in dem Thema, zum Thema Metaverse zu ergreifen. Das ist ein bisschen wieder verdrängt worden durch das Thema Generative AI später, aber die Mandanten planen immer noch Aktivitäten, also wir sind auch im regen Austausch mit vielen Mandanten. Und haben es jüngst, haben es geschafft, ins Deutsche Museum. Da gibt es gerade eine Ausstellung zum Metaverse Phänomenal Digital, nennt sich diese Ausstellung. Auch hier werden wir als Beispiel genannt. Im Mai letzten Jahres waren wir die Herausgeber im renommierten Beck Verlag zum ersten Handbuch zum Metaverse und Recht. Also im Prinzip, wir hatten letztes Jahr die erste Legal Recruiting Veranstaltung im Metaverse durchgeführt. Wenn wir auf physischen Recruiting-Veranstaltungen mittlerweile sind, haben wir immer VR-Brillen mit dabei, wo man dann Anwälte von uns treffen kann, als Avatare natürlich, stilecht. Und ist einfach eine riesen Erfolgsgeschichte, nicht nur was die Mandatsarbeitung anbelangt, sondern wir haben irgendwie in der Kanzlei auch so ein bisschen einen neuen Innovation Spirit verbreitet und hat uns einfach gut zu Gesicht gestanden, hat uns gut getan. Und die Truppe, die da an diesem Thema arbeitet, ist immer noch hoch motiviert. Und jetzt kam die Apple Vision Pro raus. Ich habe jetzt noch keine selbst aufgehabt. Am 7. März ist es soweit. Da bin ich auf eine Veranstaltung eingeladen, wo die eben Live-Demos. Wir hatten gestern in unserem Münchner Büro oder vor einigen Tagen im Münchner Büro hatten wir eine Veranstaltung mit dem VR Business Club, wo die Apple Vision Pro vorgestellt wurde. Ich kann nur sagen, bei der Veranstaltung beispielsweise, wo ich dabei bin, die war overbooked nach irgendwie wenigen Tagen. Da gibt es sogar dann am nächsten Tag nochmal eine zweite Veranstaltung. Und einfach ein total spannendes Thema. Aber wir konzentrieren uns wirklich auf die rechtliche Fragestellung rund um dieses Thema und treiben uns jetzt nicht allzu viel in diesen 3D-Welten herum.
Ja, klar. Zumal das ja auch, ich habe euch ja auch mal da im Metaverse besucht, wo ihr wart. Und das war so ohne 3D-Brille, sondern einfach, man kann da ja auch über den Computer ganz normal rein. Und klar, das wirkte natürlich alles noch, ja, also interessant, nett, aber eben noch nicht so, dass man sagt, oh, da will ich jetzt Stunden verbringen. Also deswegen, ich denke, das ist, du hast ja gerade die Apple Vision Pro genannt, selbst die ist der Anfang mit dem hohen Preis, den sie hat, für den Konsumenten immer noch sicherlich nicht das Massenprodukt. Aber in ein paar Jahren sicherlich wird das alles so werden, glaube ich auch. Und dann ist es natürlich toll, dass ihr da vorne dabei seid, auch in der Rechtsberatung natürlich dabei, ne? Ja.
Ja, genau. Also darum geht es letzten Endes, wobei diese
Ja.
Brillen natürlich schon teilweise, also ich hatte schon verschiedene Brillen auf, da kann man ja mittlerweile auch verschiedene Monitore dann sozusagen auf der Brille projizieren. Und vor kurzem habe ich mal einen ganz coolen Typen kennengelernt, das saß in Hamburg auf dem Flughafen und hatte so eine Brille auf. Dann habe ich ihn angestupst, ob er jetzt quasi hier Screens sich da projizieren würde. Und dann hat er gemeint, genau. Dann mal kurz aufsetzen dürfen und wir haben auch solche Brillen schon aufgehabt. Also keine Ahnung, im Family-Urlaub, dann braucht man keine Monitore mehr mitschleppen. Irgendwann hast du nur noch deine Brille dabei, die setzt du auf, kannst dir irgendwie bis zu 5 Monitore problemlos einblenden, kannst die Contents lesen, du kannst Dokumentenvergleiche machen. Also soweit ist man gar nicht davon entfernt. Die sind halt noch sehr klobig, diese Brillen. Wenn ein Akku direkt verbaut ist, dann sind die auch sehr schwer. Also da kannst du nicht den ganzen Tag tragen. Die Apple Vision Pro hat den Akku-Set dann wiederum als Gürtel mehr oder weniger. Also die ist nicht direkt in der Brille verbaut. Es gibt auch Brillen, wo man dann an sein Notebook anschließen kann. Also das ist im Prinzip, da fehlt noch so ein bisschen dieser Smartphone-Moment. Ja, wie iPhone letzten Endes. Also wir hatten ja auch von Smartphones, fanden alle ganz cool. BlackBerry fanden alle super, vor allem die Anwälte. Und dann kam irgendwann das iPhone, irgendwie, keine Ahnung, jetzt so 10 Jahre später, 15 Jahre später, kann ja keiner mehr auf ein Smartphone verzichten. Bei dem
Ja,
Thema
genau.
Metaverse schon in der Entwicklung, würde ich mal sagen, so Mitte der 90er im Vergleich zum Internet-World Wide Web. Also wir stecken wirklich nur ganz, ganz am Anfang. Deswegen ist es auch spannend, was da die Zukunft noch bringen wird.
Auf jeden Fall. Lieber Marc, ich danke dir. Wir sind am Ende. Danke für das interessante Interview und ich wünsche dir und der Kanzlei weitere solche Innovationen, die ihr macht und auch solche Projekte wie im Metaverse, weil das ist natürlich alles sehr spannend für den ganzen Markt. Danke dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung und alles Gute. Ciao.